Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlon.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk und wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Mein Name ist Benjamin Golmer und wir starten in Folge 331.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Heute mit der letzten Ausgabe vor der Sommerpause. Also keine Sorge, nicht wir machen Pause, sondern unsere Abgeordneten. Vor allem Union und SPD, die haben sich das aber auch echt verdient. So viele Reformen, klasse! Und das bisschen Schulden, das ist ja nun wirklich nicht der Rede wert.
In diesen Debatten, die jetzt erwachsen, richten wir uns insbesondere an die Demokratinnen und Demokraten in diesem Land und fragen, was ist denn jetzt hier der Plan? Was ist das Konzept? Was nehmen wir uns vor?
Gute Frage, liebe Luisa Neubauer. Und die richtet sich natürlich nur an die Demokratinnen und Demokraten. Da wären wir dann wohl raus. Und generell alle Journalisten freier Medien. Mhm. Außerdem die AfD und Millionen ihrer Wähler. Und der Rest, der plant gemeinsam eine richtig schöne Rüstungssause. Garniert mit einer extra Portion Schulden. So schmeckt der Sommer.
Igitt, was ist der größte Unterschied zwischen der deutschen Bundesregierung und der Antifa? Na, die einen enteignen dich per Gesetz, die anderen per Pflasterstein. Aber beide sorgen dafür, dass du am Boden bist. Krawallmacher in Erfurt, Krawallmacher in Berlin. Und die neuesten Beschlüsse der Regierung, die sind so etwas wie die bürokratische Form der Straßenschlacht.
Beides schauen wir uns heute natürlich an und vor allem auch die Auswirkungen auf unser Leben, auf die Presse- und Meinungsfreiheit und das, was wir Demokratie nennen.
Was? Die was?
Ja, Demokratie. Ah. Also das war früher mal echt angesagt, ist heute aber nur noch ein Club für geladene Gäste. Und als Türsteher dienen Neidi Reichenschreck und Toni Hofreiter.
Okay, ich glaube, da will ich gar nicht rein. Los geht's da lieber mal in unser erstes Thema.
Wir legen los. Basta Berlin, der Verfassungspodcast. Mhm. Was könnte besser zu unserem alternativlosen Menschenrechtscontent passen als das Grundgesetz? Ah. Unser Gründervater Marcel Joppa verliest jetzt Artikel 8.
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
So steht es geschrieben. Und wenn ihr eure Antifa-Freunde jetzt schon auf die Palme treiben wollt, sagt denen, das ist ein deutschen Grundrecht. Ja, es ist ein deutschen Grundrecht. Das gibt es wirklich. Es steht also laut Grundgesetz den rund 70 Millionen deutschen Staatsbürgern im Inland zu. Aber bedeutet das, dass nur die Deutschen demonstrieren dürfen?
Nein. Bürger der Europäischen Union dürfen nicht schlechter gestellt werden. Massendemonstrationen von Spaniern für eine geregelte Siesta sind also denkbar. Oder auch Großdemonstrationen von Italienern, wenn der Mozzarella-Preis steigt.
Muss das mit dir immer so einen leichten Klischee-Rassismus bekommen?
Das nennt man Meinungsfreiheit. Aber wir sind nicht bei Artikel 5 Grundgesetz, wir sind bei Artikel 8.
Okay. Dürfen denn auch Nicht-EU-Ausländer demonstrieren? Beispielsweise Staatenlose wie bei den Gaza-Protesten?
Ausdrücklich ja. Das regeln die Versammlungsrechte der Bundesländer. In Berlin heißt es gleich in Artikel 1, jede Person hat das Recht.
Die Basis für eine fesche Versammlung ist also schon mal da. Jetzt brauchst du nur noch vernünftige Personen, die sich versammeln wollen.
Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Diese LGBTQI-Plus-Aktivistin mit dem Megafon schreit einen TikToker aus nächster Nähe ins Gesicht mit den Worten, geh mir aus dem Weg.
Fürchterlich. Aber sowas passiert in Deutschland natürlich nicht. Wir schreien nicht, wir versammeln uns nicht nur, wir feiern ein Fest der Demokratie.
Herzlich willkommen zu einer kurzen Nachrichtensendung in der Halbzeitpause. Und wir beginnen mit dem Blick nach Erfurt. Dort haben heute Zehntausende Menschen gegen den Parteitag der AfD demonstriert. Und aus Protest gegen die AfD gibt es seit dem frühen Morgen in und rund um Erfurt Sitzblockaden, Demonstrationszüge, ein Fest der Demokratie.
Ein Fest der Demokratie haben wir gefeiert, sagt die schöne Frau aus dem Fernseher. Marcel, hilf mir mal. Das war ja eine Journalistin. Die sollte möglichst neutral berichten. Und das war ja das ZDF. Das ist ja eines der besten Medien der Welt. Und das war ja ZDF heute, also eine Nachrichtensendung. War das jetzt eine Information, eine Einordnung oder eine Meinung?
Du meinst, wo das im Grundgesetz steht?
Ja, gerne.
Das ist egal, denn Artikel 5 beinhaltet Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Von daher gehüpft wie gesprungen.
Buster Berlin, der Verfassungspodcast. Aber es gibt ja noch so viele andere schöne Gesetze. Zum Beispiel das Parteiengesetz.
Sehr schön ist wirklich das Parteiengesetz. Die Parteien sind ja Träger der Demokratie. Das Volk spricht praktisch über die Parteien. Die Deutschen können sie wählen und sich in ihnen engagieren. Sie bilden die Regierung, die Gesetzgebung und im erweiterten Sinne wichtige Teile der Rechtsprechung. Also die Parteien sind sowas wie die heilige Kuh der Demokratie.
Kannst du uns aus diesem schönen Parteiengesetz vorlesen? Ich interessiere mich insbesondere für Paragraph 9.
Ja, freilich. Paragraph 9, Mitglieder- und Vertreterversammlung, Parteitag, Hauptversammlung. Die Parteitage treten mindestens in jedem zweiten Kalenderjahr einmal zusammen.
Das ist ja schön. Wie ist das denn mit der AfD? Ist das eine Partei?
Und ob. Und man darf sie sogar wählen, stell dir vor. Sogar im linksgrün versifften Berlin. Hier haben wir einen Beitrag des RBB. Dort werden 26 Parteien aufgelistet, die am 20. September gewählt werden können. Die ersten vier lauten Alternative für Deutschland, Basisdemokratische Partei Deutschland, Bergpartei die Überpartei, Bündnis 90 die Grünen.
Die Grünen? Die Grünen sind auch eine Partei?
Ja.
Also, wenn die Grünen eine Partei sind, dann ist die Bergpartei auch eine Partei.
Richtig. Wie die AfD. Alles Parteien.
Die AfD ist also eine Partei. Die Parteien garantieren unsere parlamentarische Demokratie. Die AfD muss sich für ihren Parteitag auch treffen können. Aber wenn ihr Parteitag verhindert wird, kann sie sich ja gar nicht treffen.
Und ich appelliere auch nochmal an alle, friedlich zu bleiben, weil man macht sich ja total unglaubwürdig, wenn man gegen eine Partei demonstriert, die man als verfassungswidrig betrachtet, und dann selbst gegen die Verfassung zu verstoßen, macht den ganzen Protest unglaubwürdig und ist reine Wahlkampfhilfe für die AfD.
Das sagt der Verfassungsminister von Thüringen. Der SPD-Politiker Georg Mayer fordert friedlichen Protest gegen die AfD.
Also friedlich den Parteitag verhindern? Aber das ist ja trotzdem ein Verhindern des Parteitags. Und da sind wir wieder bei diesem ärgerlichen Demokratieproblem.
Fragen wir doch mal jemanden, der sich nicht damit auskennt.
Also wir leben in einer Demokratie, Parteitage finden statt, aber Parteitage dürfen auch Reaktionen heraufbeschwören. Und ich finde, wenn eine demokratische Gesellschaft der AfD zu verstehen gibt, dass sie ihren Parteitag abhalten können, dass wir aber nicht zuschauen, wie antidemokratisch gearbeitet wird, wie gehetzt wird gegen Menschen, dann finde ich, ist das erlaubt. Das ist eine friedliche Form.
Marie Agnes Strack-Zimmermann, der Demokratie-Dracula der FDP. Habe ich Sie jetzt richtig verstanden? Sie will, dass der Parteitag abgehalten wird?
Nein und ja. Wir verlinken euch das gesamte Video auch mal unter dieser Folge. Der Teil mit der AfD beginnt bei Minute 10. Unsere Interpretation ist folgende.
Strack-Zimmermann befürwortet Protest gegen den Parteitag. Sie findet auch Blockaden legitim. Die Durchführung des Parteitags wird von der Polizei gewährleistet. Strack-Zimmermann wälzt die Verantwortung auf die Polizei ab. Und immer wieder wird sie gefragt, ob sie auch eine Blockade für legitim hält. Und am Ende des Interviews kann sie sich dann endlich durchringen.
Und nochmal, das muss im Rechtsrahmen sein und dafür wird die Polizei sorgen, dass der Zugang zu möglich gemacht wird.
Ganz kurz, Blockade also ja oder nein?
Naja, eine friedliche Blockade ist natürlich erlaubt.
Eine friedliche Blockade ist natürlich erlaubt. Und wenn wir das mit jedem AfD-Parteitag machen und die Blockade gelingt, dann ist die AfD halt nicht erlaubt. Denn wenn sie gegen das Parteiengesetz verstößt, dann ist sie nicht mehr wählbar.
Das hat auch den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau auf die Palme gebracht. Er schreibt auf X, Unsinn! Eine friedliche Blockade ist selbstverständlich nicht erlaubt. Die Versammlungsfreiheit beschränkt sich auf die Auseinandersetzung mit geistigen Mitteln. Sie berechtigt niemanden dazu, andere an ihrer Grundrechtsausübung zu hindern oder eine politische Partei an der Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten.
Aber Leute, beruhigt euch. Da haben wir gleich zwei gute Nachrichten. Erstens, der Parteitag wurde ja gar nicht blockiert.
Ja, ein herzlicher Gruß aus Erfurt. Der Bundesparteitag der AfD wird hier pünktlich starten. Wir sind hier zu großen Teilen schon seit 4 Uhr, seit 5 Uhr morgens in der Halle. Und die Antifa klebt auf den Autobahnen und versucht uns zu stoppen. Leute, wenn ihr uns aufhalten wollt, dann müsst ihr früher aufstehen.
Und die zweite gute Nachricht, es blieb ja gar nicht friedlich.
Sehen Sie genau das? Verpiss dich. Wollen Sie mir ins Gesicht schlagen? Hä? Ja, komm, wollen Sie mir? Ja, ja, genau. Ja, jetzt nach der Kamera greifen. Und anstatt jetzt zu sagen, hey, das geht gar nicht. Ja, Gewalt, davon distanzieren wir uns. Ey, nicht anfassen. Nicht anfassen. Komm, schlag mir ins Gesicht. Schlag mir ins Gesicht, los.
Der Protest ist friedlich. Es sei denn, er wird gestört. Zum Beispiel von Polizisten oder von Reportern. Vor allem, wenn es die falschen Reporter sind. Das war Weichreite. Er begleitet linke Demonstrationen seit Jahren und befragt die Teilnehmer.
Aber allein seine Anwesenheit provoziert die Linken teilweise so sehr, dass sie zu Gewalt greifen. Nächstes Beispiel. Die Junge Freiheit berichtet von einer Blockade. Auf X lesen wir, Antifa-Demonstranten haben unser Reporterteam angegriffen. Nachdem sie ein Handy gestohlen haben, freuen sich die Vermummten und skandieren, das Handy hat die Antifa.
Aber wirklich Schlagzeilen gemacht hat der Angriff auf Reporter von Apollo News. Zwei Apollo-Leute haben den Protest in der Stadt verfolgt und dokumentiert. Was dann passierte, geht ein in die deutsche Geschichte. Als Hetzjagd von Erfurt. Infolge dieser Hetzjagd von Erfurt wird der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz seinen Hut nehmen. Er wird vom Innenminister rausgeworfen, weil er linksextreme Gewalt heruntergespielt hat.
Richtig. Und in einigen Jahren wird er dann eine eigene Partei gründen. Die keine Werteunion.
Nein, doch.
Ja, genug Scherze gemacht. Zurück zum Ernst der Sache. Wir rekonstruieren mal den Angriff auf Apollo News jetzt mit dem Material, das die Reporter währenddessen aufgenommen haben. Es beginnt mit einer Sitzblockade am Gothaer Platz. An diesem Verkehrsknotenpunkt treffen sich zwei Straßenbahnen. Aber es ist überhaupt kein Durchkommen. Laut Polizei befanden sich am Samstagmorgen um die 800 Demonstranten dort.
Und zwei Reporter von Apollo. Die filmen die Blockade. Wir erklären jetzt erst einmal für alle Zuhörer, was auf dem Video zu sehen ist. Und danach hören wir uns das gemeinsam an. Innerhalb von 28 Sekunden wird eine ruhige Situation zu einem Tumult.
Als das Video anfängt, beginnen die Teilnehmer sich zu vermummen. Wir sehen Corona-Masken und Schlauchschals. Dann kommt der erste Ruf. Kamera! 8 Sekunden später hören wir 2 Kameras. Die Kameras werden zugehalten oder verdeckt und dann startet die Konfrontation.
Kamera! Ja. 2 Kameras!
Kameras!
Ey, keine Vorfahrt!
Oh, das Handy weg!
Raus mit euch! Weg mit euch!
Zu diesem Zeitpunkt richtet sich der Angriff wohl noch nicht gegen Reporter von Apollo. Und das ist wichtig festzustellen. Die selbsternannten Verteidiger der Demokratie wollen es hier grundsätzlich verbieten, dass da gefilmt wird. Sie entscheiden, wann Kameras erwünscht sind und wann nicht. Und wenn sie nicht erwünscht sind, werden sie verdrängt.
Mag ja sein, dass ARD und ZDF das Spiel da mitmachen. Aber die Spielregeln haben sich verändert. Sie stehen im Grundgesetz und sind in Pressegesetzen geregelt. Das Filmen ist legal. Das Filmen zu unterbinden ist es nicht.
Eben noch war es ein ruhiger Sitzkreis. Innerhalb von wenigen Sekunden kommen dann aber auch andere Akteure dazu.
Wir wollen nicht aggressiv sein.
Ja, dann lass es doch auf.
Ich will nicht aggressiv.
Ja, aber guck mal deine Freunde an. Wir machen gar nichts. Wir machen gar nichts.
Ich sag euch, ihr Wichser! Seht fucking zu, dass ihr Land gewinnt!
Und jetzt richtet sich das Ganze nicht mehr neutral gegen Kameras und Presse. Jetzt richtet sich die Menge gegen die Personen. Entweder wurden sie erkannt oder sie haben sich zu erkennen gegeben. Auf jeden Fall geht der Mob jetzt davon aus, den politischen Gegner vor sich zu haben.
Jetzt wird der Gegner markiert und entmenschlicht. Es sind nicht mehr 2 junge Männer, 2 Reporter oder Menschen, mit denen man reden könnte. Jetzt werden sie zu Nazis und Faschisten.
Wir
Genau so wird die kommende Gewalt vorbereitet. Und macht euch klar, was ihr da wirklich seht. Irgendwer aus der Menge hat einen vermeintlichen Nazi entdeckt. Er schreit es laut und immer wieder.
Das greifen andere auf. Sofort entsteht ein großer Trubel. Auch 30 oder 50 Meter weiter wird jetzt geschrien. Dabei wissen die Leute hier gar nicht, wer da gerade kommt. Es ist die perfekte Anleitung zur Lynchjustiz und ein makelloses Beispiel, wie verkommen Menschen sein können.
Die Reporter werden bedrängt, beleidigt und bedroht. Wir kriegen euch alle. Das ist nichts anderes als die Androhung schwerster Gewalt.
Und jetzt machen die Reporter etwas, was zutiefst menschlich ist. Und lösen damit eine Reaktion aus, die zutiefst zu verachten ist. Die Reporter flüchten, sie rennen los. Und der Mob beginnt, sie zu jagen. Sie jagen sie so lange, bis sie stellen und auf sie einschlagen können. Dabei werfen sie auch mit Flaschen auf sie.
Ihr habt jetzt die Jagd gesehen. An dem rot gestrichenen Haus endete sie wohl. Ein Video der Schläge und Tritte haben wir nicht. Wir haben aber ein Foto, das von der Situation stammen soll.
Ihr seht einen Reporter am Boden liegen. Mehrere Menschen umringen ihn. Mindestens zwei haben sich vermummt und einer tritt in Richtung Kopf.
Auf dem nächsten Bild, da sieht man den Reporter noch immer am Boden. Er ist verletzt und rappelt sich auf. Links und rechts von ihm, da sind die Beine von Polizeikräften zu sehen.
Der Reporter wurde leicht verletzt und hat mehrere Schürfwunden davongetragen.
Körperlich wurde er leicht verletzt. Was das psychisch wohl mit einem anrichtet? Gejagt wurde er, zu Boden gebracht wurde er, von oben wurde auf ihn eingeschlagen und eingetreten auch. Was macht das wohl psychisch mit einem?
Und was wäre wohl passiert, wenn die Polizei nicht zur Stelle gewesen wäre? Wie lange hätten sie dann auf ihn eingeschlagen und eingetreten? Bis aufs Blut? Bis ins Koma? Bis zum Tod?
Das sind viele wichtige Fragen. Nicht alle können beantwortet werden, aber eine schon. Wie stehen diejenigen zu dieser Gewalt, die den Protest organisiert haben? Was sagt das Bündnis Widersetzen zu dem Vorfall?
Wir sind nach Erfurt gekommen, um Faschistinnen zu blockieren. Faschistinnen mit einem Presseausweis sind immer noch Faschistinnen.
Bedroht, gejagt, zusammengeschlagen. Und womit?
Mit Händen und Füßen.
Mit Recht. Noah Sander von Widersetzen legitimiert das Ganze. Noah Sander macht die Opfer zu Tätern. Sie sind Faschisten. Und damit war die Gewalt praktisch legitim. Was wäre wohl gewesen, wenn der Journalist sein Leben lang behindert wäre? Oder wenn er ermordet worden wäre?
Faschistinnen mit einem Presseausweis sind immer noch Faschistinnen.
Tote Faschisten sind immer noch Faschisten. Das ist die Antwort, die du suchst.
Das ist die Antwort, die ich in den vergangenen Jahren öfter bekommen habe. Denk doch mal an Charlie Kirk. Ein toter Charlie Kirk ist ein toter Faschist. Oder wie war das denn nach den Attentaten auf Donald Trump? Naja, ist ja nur Donald Trump, ist dann halt ein toter Faschist. Man denke an Robert Fico, halt auch irgendwie ein toter Faschist. Und so interpretiere ich die Denkweise von Noah Sander. So verstehe ich das. Und dafür bekommt er dann Rückendeckung von seinen Freunden von Widersetzen.
Faschistinnen mit einem Presseausweis sind immer noch Faschistinnen. Ich glaube, ich weiß nicht, was Sie nicht verstanden haben. Sie sind auf unseren Aktionen nicht willkommen. Sie können auch gerne jetzt gehen.
Und es kommt noch besser. Das Bündnis Widersetzen gibt eine Pressemitteilung raus. Da heißt es, gezielte Eskalation durch rechte Provokateure. Widersetzen klärt über Apollo News auf. Mit seriöser Berichterstattung haben rechte Provokateure wie Apollo News und Junge Freiheit aber nichts zu tun. Sie halten sich nicht an journalistische Standards, bedrängen AktionsteilnehmerInnen und überschreiten persönliche Grenzen. Damit wollen sie Vorfälle provozieren, die sie propagandistisch ausschlachten können.
Täter sind natürlich die Rechten. Wer sonst? Die edelmütigen Linken wurden provoziert, bedrängt und praktisch gezwungen zuzuschlagen. Ich sag euch mal meine Meinung zu dieser Pressemitteilung. Geschrieben hat sie unter anderem Noah Sander. Das ist das Transkind von der Pressekonferenz.
Benjamin, wieso denn jetzt Transkind?
Naja, das ist ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Er reagiert offensichtlich wie ein Kind. Er wird mit Argumenten konfrontiert und reagiert emotional. Wenn er nicht mehr weiter weiß, dann schlägt er einfach verbal zu. Er übernimmt keine Verantwortung, sondern schiebt den schwarzen Peter auf andere. Für mich ist das ein Transkind. Und damit beispielhaft für eine ganze Bewegung von Transkindern.
Aber nicht nur Widersetzen reagierte auf ganz eigentümliche Art auf Gewalt gegen Apollo News. Den Vogel abgeschossen hat eine Journalistin der ARD. Sie ist für den Hessischen Rundfunk und für den Bayerischen Rundfunk tätig. Außerdem sitzt sie häufiger am Sonntagsstammtisch des BR. Und da erklärte sie ihren Ärger der Woche.
Es sind mehrere Journalisten am Rande der Demos dort attackiert worden mit Kopftritten von Gegendemonstranten. Und die AfD hat es nicht geschafft, öffentlich sich davon zu distanzieren, überhaupt öffentlich Stellung zu nehmen.
Was?
Das heißt, es waren wirklich gewalttätige Angriffe auf Journalisten in Deutschland, die am Rande des AfD-Parteitags sehr sauber versucht haben zu berichten. Mein absolutes Ärgernis dieser Woche. Journalisten in diesem Land, die berichten, müssen geschützt werden vor Angriffen. Und man muss dann auch Parteien haben, die sich distanzieren von so einer Sache.
Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die Edeljournalistin von der Premium-Presse hat offensichtlich keine Ahnung vom Sachverhalt. Aber sie nutzt den Sachverhalt, um die AfD anzugreifen, denn die ist immer schuld.
Die Premium-Journalistin Anja Kohl macht das zu ihrem Aufreger der Woche. Sie hat aber scheinbar nicht einmal weiter als die Überschrift gelesen. Dabei war es eine Überschrift der Bild. Die sind ja nochmal extra kurz.
Sicherlich einer der schlimmsten Aussetzer der jüngeren Fernsehgeschichte. Passt aber zum allgemein niedrigen Niveau unserer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten.
Wir könnten euch noch viele erschreckende Details über das Wochenende von Erfurt zeigen, aber wir beschränken uns jetzt auf einen letzten Sachverhalt. Und dafür zeigen wir euch nochmal die schöne Frau aus dem Fernseher. Ihr erinnert euch, die vom Fest der Demokratie gesprochen hat. Die vom ZDF.
Der AfD-Parteitag findet genau 100 Jahre nach dem Reichsparteitag der NSDAP statt, der damals auch in Thüringen abgehalten wurde.
Ach was, es passt ja zu dem, was Saskia Esken, Lars Klingbeil und Friedrich Merz gesagt haben. Sie alle haben die AfD in eine Linie mit Adolf Hitler und Josef Goebbels gestellt oder als Nazis bezeichnet.
Damit malen sie der Partei übrigens eine Zielscheibe auf den Rücken. Weidel ist wie Goebbels, Höcke ist wie Hitler, die AfD ist wie die NSDAP. Und damit hat jeder das Recht, gegen sie zu kämpfen wie gegen Hitler und Goebbels. Die Spitzen unseres Landes bereiten also die Bühne. Der radikale Linksextremismus hört das, er hört die Signale und schreitet dann zur Tat. Und die Öffentlich-Rechtlichen soufflieren fleißig.
Am Wochenende hält die AfD ihren 17. Bundesparteitag ab, und zwar in Thüringen an einem speziellen Datum. Denn genau vor 100 Jahren, am 3. und 4. Juli 1926, fand ebenfalls in Thüringen ein wichtiger Parteitag der NSDAP statt.
Und weil es so schön ist, kommt hier noch einmal der Innenminister von Thüringen, der SPD-Politiker mit dem Verfassungsschutz unter seinen Fittichen, Georg Mayer.
Er findet ja auf den Tag genau 100 Jahre nach dem Wiedergründungsparteitag der NSDAP auch hier in Thüringen statt. Also wer glaubt denn da an Zufälle? Das ist natürlich eine Botschaft.
Und die gleiche Leier haben wir etliche Male dokumentiert. Beispielsweise hier im Deutschlandfunk. Göring Eckert, Grüne, AfD-Parteitag, 100 Jahre nach NSDAP-Reichsparteitag in Weimar, nicht zufällig.
Die Zeit schreibt schon seit Februar davon. Politiker und Historiker kritisieren Datum von AfD-Parteitag. Die AfD trifft sich in Thüringen genau 100 Jahre nach dem Reichsparteitag der NSDAP. Politiker und Historiker kritisieren das.
Ganz besonders sicher war sich auch eine CDU-Politikerin. Ihr Name ist Serap Güler. Sie ist eine Spitzenpolitikerin. Sie ist Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Sie sagt, die bewusst gewählte Parallele zeigt wieder einmal, wessen Geisteskind die AfD ist. Die CDU-Politikerin fügte hinzu, es widert mich an, wie wenig Anstand und Respekt diese Partei vor unserer Geschichte hat. Meine Güte, für wie dumm halten die uns alle eigentlich?
Benjamin, für wie dumm hältst du Serap Güler?
Ich bin mir sicher, die Antwort auf diese Frage landet zu 360 Grad Wahrscheinlichkeit beim Staatsanwalt.
Na, sag mal, wie dumm ist Serap Güler?
Also Forrest Gump sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Also wird sich deine Frage vielleicht gleich von selbst beantworten. Mhm. Aber ich habe vorher noch ein anderes Genie. Rolf Mützenich, der ist sicherlich auch nur so dumm, wie Forrest Gump es beschreibt. Er ist Antifaschist und stammt aus den Reihen der SPD.
Zitat: Dieses Parteitagsdatum reiht sich ein in die Behauptung, der Nationalsozialismus sei ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte gewesen. Wer ein solches Datum wähle, müsse sich der historischen Tragweite bewusst sein und wissen, welche Assoziationen es wecke.
Damit ist die Beweisführung natürlich abgeschlossen. Die AfD ist schuldig. Oder?
Das hätte ich beinahe vergessen.
Oh ja, was ich noch sagen wollte, was war das noch?
Noch eine Frage, Sir.
Eine Frage hätte ich da noch. Gibt es denn außer der AfD niemanden, der diese Parallele bestreitet? Gibt es wirklich keinen Entlastungszeugen? Gar nichts?
Der MDR, die Investigativrecherche, die Journalisten haben nachgefragt bei der Messe hier in Erfurt und da hat man ganz klar gesagt, dass die Messe selbst diesen Termin vorgeschlagen hat und da keinen historischen Hintergrund sozusagen zu vermuten ist. Also wir haben das recherchiert und können das an der Stelle verneinen.
Die Redaktion der Zeit hat es leider nicht geschafft. Der Deutschlandfunk hat es leider auch nicht geschafft. Etliche Politiker nicht und natürlich auch nicht Dunja Hayali und die schöne Frau vom ZDF. Sie haben es leider nicht geschafft, einfach mal nachzufragen.
Der MDR fragt einfach bei der Messe Erfurt und erhält eine klare Antwort. Die Messe hat den Termin festgelegt. Im ganzen Messekalender war nur noch der 4. Juli frei. Das war der Grund.
Und auf einmal stehen sie da ganz blöd da. Die Göring-Eckardt, der Mützenich und die Serap Güler. Und jetzt frag mich nochmal, wie dumm Serap Güler ist.
Nee, Benjamin, denn das ist eigentlich auch völlig egal. Eine Lüge ist ja nicht unbedingt stärker als eine Wahrheit, es sei denn, man erzählt die Lüge 1000 Mal. Und so ist es dann mit dem Reichsparteitag. In den Köpfen der Demonstranten ist es drin. In den Köpfen vieler Wähler ist es drin und ich vermute ganz stark, auch in Jahren wird es einen uniformierten Politiker geben, der das immer noch als Totschlagargument verwendet, um die AfD zu verbieten.
Und sein Name wird Karl Lauterbach sein.
Ja.
Und die Gewalt von Erfurt? Ach kommt, halb so wild. Die war nur ein Einzelfall. Genauso ein Einzelfall wie die Hammerbande oder die Schläger von Budapest. Einzelfall. Linksextreme Gewalt in Deutschland und europäisch oder auf der Welt, nur ein Einzelfall. Und darum solidarisieren sie sich mit den Tätern der Hammerbande. Sie solidarisieren sich mit Simeon T., der erstinstanzlich in Budapest verurteilt wurde. Und dabei marginalisieren sie tatsächlich die Opfer. Sie verhöhnen die Opfer und decken die Täter. Bedauerlicher Einzelfall. Genau so geht es in die Geschichte ein. Es ist die nächste Lüge. Die nächste ihrer 1000 Lügen, die sie 1000-fach verbreiten. Und ganz vorne dabei die Gutmenschen, die Bessermenschen, die Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
Grünen-Chefin Franziska Brandner verurteilt die Übergriffe. Zitat: Wir lehnen jede Form von Gewalt auf solchen Demonstrationen ab. Wir bedauern diesen Einzelfall und wünschen gute Besserung.
Genau. Heute verurteilen sie den Einzelfall. Und morgen rennen sie dann ins Gefängnis und besuchen die Täter im Knast.
Das war's schon fast mit unserem Bericht über Erfurt. Wir kommen mal zu unserem Fazit.
Erfurt, das Fest der Demokratie, ein Fest der Demokraten. Und alle wollten sie mobilisieren. Es gab Aufrufe von der evangelischen Kirche, von den Katholiken, von Verdi, von der GEW, von Camp Hack, natürlich ganz federführend, von Fridays for Future und den Omas gegen Rechts. Die Liste ist ellenlang und wisst ihr was? Es war ein Reinfall. Ein brutaler Reinfall. Seit Monaten wird nach Erfurt mobilisiert. Seit Monaten erzählen sie, dass sie diesen Parteitag verhindert werden. Seit Monaten wird es als Entscheidungsschlacht für die Demokratie und gegen die AfD ausgerufen. Ganze Busladungen mit Leuten aus dem ganzen Bundesgebiet haben sie rangekarrt. Und mit Gratistransfers haben sie gelockt. Und was ist passiert? Praktisch niemand ist gekommen. Gemessen an der Größe der Organisation, die aufgerufen haben, war das ein absoluter Schlag ins Wasser. Ja. Und da ist ganz egal, ob es 20 oder 30.000 Teilnehmer waren. Es war enttäuschend.
Und es hat ja auch nichts gebracht. Der Polizeieinsatz, der hat Millionen gekostet. ARD und ZDF versuchen, das noch positiv zu framen. Die Gewalt gegen Journalisten lässt aber selbst den Mainstream nicht kalt. Und die gruselige Horrorshow, die diese Horrorclowns als Pressekonferenz bezeichnen, bewirkt den Rest.
Die AfD blockieren? Fehlgeschlagen. Der Bundesvorstand ist gewählt. Die Delegierten waren da. Und wisst ihr was? Das ist das Fest der Demokratie. Dass eine demokratische Partei in einem demokratischen Land ihren Parteitag abhalten kann. Der Tag war sicherlich nicht gut für Deutschland. Das Ergebnis schon.
Ihr hofft, das ist das Ende der Versuche. Der nächste Parteitag läuft rund. Abwarten.
Natürlich sind wir gerade übelst frustriert. Die Faschos passen sich an und finden Wege, unsere Blockaden zu umgehen. Deswegen ist es so verdammt wichtig, dass wir neue antifaschistische Strategien erarbeiten und weiterkämpfen. Und das nicht nur wegen der AfD.
So zu finden auf dem Instagram-Kanal vom SDS Leipzig. Sie werden sich neue Aktionsformen ausdenken. Mal sehen, wie die dann aussehen. Und mal sehen, wen es dann trifft. Ihr habt die junge Frau ja gehört. Es geht doch nicht nur gegen die AfD. Ja. Nein, es geht hier um Vorherrschaft. Es geht um Dominanz im Debattenraum. Es geht darum, die Spielregeln ihrer liberalen Demokratie zu bestimmen. Und darum gehört das Schlusswort jetzt natürlich wieder Noah Sander. Was er sagt, sollte euch zu denken geben. Und zwar nicht nur Friedrich Merz und nicht nur Sarah Wagenknecht, sondern allen wahren Demokraten.
An alle Parteien. Insbesondere CDU und BSW. Das hier ist unsere explizite Warnung. Wenn ihr es wagt, den Faschistinnen an die Macht zu helfen, macht ihr euch zu unserem nächsten Aktionsziel.
Und sowas macht mir wirklich Angst. Aber was soll's? Völlig. Aber ich denke, wir können vielleicht mit einer guten Nachricht, liebe Kontrafunker, einfach mal weitermachen. Jetzt ist nämlich wirklich Zeit für Konfetti und Feuerwerk. Köpft den Shampoos und schwingt das Tanzbein. Unsere Regierung hat sich tatsächlich mal auf irgendwas geeinigt.
Da muss ich echt mal die Koalition richtig, richtig fett loben. Aber das hat jetzt richtig Potenzial, Deutschland wirklich voranzubringen.
Ach was? CDU-General Carsten Linnemann ist außer sich vor Freude. Und auch bei den mitregierenden Sozialdemokraten herrscht Aufbruchsstimmung. Kurz vor dem Abstieg in die Bedeutungslosigkeit präsentiert Lars Klingbeil die politische Rettung.
Wir wollen nicht so langsam verglühen. Wir wollen sagen, hey, bang, hier sind wir nochmal und wollen den Leuten all die Hits bieten, die sie kennen und wollen uns selbst überraschen mit dem, was wir machen. Und danach werden wir sehen.
Oh, pardon, das war der Krummbiegel von den Prinzen. Verblüffende Ähnlichkeit, auch inhaltlich.
Denn auch die SPD und ihr Finanzminister bieten dem Wähler noch einmal all die Hits, die man kennt und eigentlich schon lange nicht mehr hören kann.
Alles nur geklaut. Du musst ein Schwein sein. Millionär und Deutschland.
Ja, letzteres in der olivgrünen Sonderedition. Als Bonusmaterial, da gibt's eine Verschuldung von hier bis zum Mann im Mond.
Im Spiegel lesen wir vor wenigen Tagen. Klingbeil legt Bundeshaushalt mit Rekordschulden vor. 555 Milliarden Euro gibt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil 2027 aus. Fast 120 Milliarden Euro stammen aus neuen Krediten. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der dem Spiegel vorliegt.
Und das sagt Prinz Klingbeil dazu bei der Vorstellung des Bundeshaushalts 27 am vergangenen Montag.
Wir haben entschieden, wir machen die 500 Milliarden im Sondervermögen. Und um das Ganze in der Gesamtheit in den Griff zu kriegen, brauchen wir Wachstum, brauchen wir Strukturreformen und müssen auch darauf setzen, dass im Haushalt das konsolidiert werden kann, was verantwortungsvoll konsolidiert werden kann.
Aha, wir übersetzen. Die Regierung nimmt massenhaft Schulden auf. Vor allem für Rüstung und Energiewende. Um die Zinsen in Zukunft überhaupt irgendwie zahlen zu können, werden andere Ausgaben gekürzt oder Steuern erhöht.
Schauen wir auf die einzelnen Bereiche, da sehen wir, für den eigentlichen Kernhaushalt, die das Land am Laufen halten, ist immer weniger Geld da. Die Zinsen steigen. Und perspektivisch fließt bis zum Jahr 2030 fast die Hälfte der Ausgaben ins Militär oder in die angestrebte Klimaneutralität.
Mit anderen Worten, jeder zweite ausgegebene Euro geht dann in Krieg und Klima. Das ist ökonomischer Wahnsinn und wird auch nicht funktionieren. Aber das sieht die Regierung natürlich anders.
Ja. Union und SPD, die sind sich sicher, das wird klappen und das wird super. Einziger Schönheitsfehler, leider auf Kosten der Bürger.
Natürlich weiß ich, das will ich gar nicht abstreiten, dass es da auch Belastung geben wird.
Können Sie die
für alle. So, ich kann das heute nicht ausrechnen, weil ja noch die Gesundheitsreform wird gerade verhandelt. Die Rentenreform steht jetzt ganz am Anfang, da haben wir einen Bericht. Aber nochmal, ich sage sehr klar, da wird es zu Belastung kommen.
Danke für nichts.
Ja, Moment, Marcel. Es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt auch eine Reihe von wirklich notwendigen Investitionen, etwa in die Infrastruktur. Da hat die Bundesregierung ja gesagt, es sei 20 Jahre viel zu wenig passiert und darum wird da jetzt der Turbo gezündet.
Ja, in der Welt, da lesen wir am Dienstag. Verschiebungen im Verschiebebahnhof. IFO-Institut wirft Klingbeil Trickserei vor. Für die Aufstellung des Bundeshaushalts 2027 bedient sich der Finanzminister aus Sicht von Ökonomen einer Reihe fragwürdiger Verschiebemanöver.
Weiter heißt es, die Bundesregierung plant nach Berechnung des Münchner IFO-Instituts für das kommende Jahr mit zu geringen Ausgaben für Investitionen. Nur dank eines Tricks werde im Kernhaushalt die vorgeschriebene Investitionsquote von 10% erreicht. Die Regierung nutzte die Ausnahme für Schulden im Verteidigungsbereich dazu, Haushaltslöcher in anderen Bereichen zu stopfen.
Ich mache mal ein praktisches Beispiel. Nehmen wir an, ich habe jedes Jahr 1000 Euro für die Renovierung meiner Wohnung vorgesehen. Meiner Frau habe ich aber versprochen, künftig sogar noch mehr in die Renovierung zu stecken. Jetzt nehme ich bei Herrn Golme einfach mal 1000 Euro Schulden auf. Davon renoviere ich dann die Wohnung und von meinen 1000 Euro fahre ich einfach mal in Urlaub.
Von mir kriegst du jedenfalls nichts. Genau das werfen Wirtschaftsforscher Lars Klingbeil vor. Bestimmte Investitionen, die bislang aus dem normalen Bundeshaushalt bezahlt wurden, sollen künftig aus den Sonderschulden für Infrastruktur kommen.
Zum Beispiel?
Da wären etwa gut 4 Milliarden Euro für sogenannte verteidigungsrelevante Verkehrsinvestitionen. Hm. Die Regierung sagt, Straßen, Brücken und Schienen werden schließlich auch militärisch genutzt.
Clever. Und genau deshalb sagen die Kritiker, die Infrastruktur bekommt unter dem Strich gar nicht wirklich zusätzliches Geld. Stattdessen werden Ausgaben nur aus einem anderen Topf genommen und verschoben. Und im normalen Haushalt wird Geld frei für andere Zwecke.
Ich meine, man kann sich gegenüber Putin nicht mit der schwarzen Null verteidigen. Wir wollen, dass unser Land 20 Jahre lang wenig Ausgaben in Rüstung aufholt. Und das tun wir und dafür nehmen wir Geld in die Hand. Und das ist okay.
Und das ist okay, sagt der Bundesfinanzminister. Er muss die Zeche später auch nicht zahlen, sondern spätere Regierungen und unsere Kinder.
Und dieser Verschiebebahnhof, der ist ja schon lange in Betrieb. Die NZZ, die berichtete schon über eine Studie des IFO-Instituts vor ungefähr 2 Monaten. Und da heißt es, laut der Studie hat die Bundesregierung das Sondervermögen im vergangenen Jahr genutzt, um zusätzliche Schulden von 24,3 Milliarden Euro aufzunehmen. Die gesamten Investitionen aber steigerte die Regierung nur um magere 1,3 Milliarden. Zwischen Kreditaufnahme und Investition klafft eine Lücke von 23 Milliarden Euro. Im Klartext heißt das, die Bundesregierung hat 95% der für die Infrastruktur vorgesehenen Schulden zweckentfremdet.
Und was wurde mit dem Geld stattdessen finanziert? Zum Beispiel die gestiegenen Sozialausgaben beim Bürgergeld oder einfach laufende Ausgaben der Ministerien. Da habe ich übrigens eine gute Nachricht. Mhm. Diese Zweckentfremdung ins Bürgergeld wird jetzt beendet. Jetzt heißt es ja Grundsicherung.
Richtig. Ganz im Ernst, jede Hausfrau weiß, laufende Ausgaben aus Krediten finanzieren wird dauerhaft nicht funktionieren. Dieser Haushalt fliegt dir irgendwann um die Ohren.
Kommt noch besser. Unter Finanzminister Wolfgang Schäuble wurde mal ein Finanzpuffer für schlechte Zeiten aufgebaut. Eine Haushaltsrücklage. Und jetzt ratet mal, was Lars Klingbeil möchte. Na klar, die Haushaltsrücklage leerräumen.
Ja, das Wichtigste ist, dass man nicht mehr Geld ausgibt, als man einnimmt. Das ist eine ganz einfache Weisheit, aber sie ist gar nicht so einfach umzusetzen.
Stimmt, schon gar nicht für Sozialdemokraten.
Und dann brüstet sich die Regierung in diesen Tagen auch noch mit ihren großartigen Reformen, die das Land wieder sowas von auf Spur bringen sollen. Auf dem Instagram-Kanal der CDU sehen wir ein heroisches Bild von Friedrich Merz mit Sonnenbrille und Aktentasche. Dazu das Wort Reformkanzler.
Ha, ganz schön dicke Lippe für so viel verzapften Wahnsinn. Wir hätten da eine ganz andere Bezeichnung. Pinocchio-Kanzler. Wenn die Nase noch länger wird, dann müssen wir wohl wieder mal das Kanzleramt erweitern.
Wir müssen die Aufgaben überprüfen, wir müssen priorisieren und vor allem, wir müssen auch wieder lernen zu sparen. Jeder weiß, dass es nicht die richtige Antwort sein kann, alle Probleme zusätzlich mit Schulden lösen zu wollen.
Wow, von wann war denn das Video? Klingt für mich ja so ein bisschen wie Wahlkampf 24-25.
Leider nein, das ist vom vergangenen Freitag beim Landesparteitag der CDU in Nordrhein-Westfalen. Und damit nur 2 Tage, nachdem das Bundeskabinett bereits die Eckpunkte für diesen massiven Schuldenhaushalt beschlossen hat.
Na, vielleicht war Bundesfriedrich ja gar nicht dabei. Vielleicht war er gerade in Brüssel oder Kiew und hat unsere Milliarden verplempert.
Guter Punkt, aber nein. Ich habe extra in die Protokolle geschaut. Er war bei der Kabinettssitzung anwesend. Und auch sonst, da weiß der ganz genau, was da im kommenden Haushalt drinsteht.
Hä? Wie dreist ist denn dann bitte schön der Auftritt in Nordrhein-Westfalen? Und das Ganze reiht sich ja ein in eine ganze Reihe gebrochener Versprechen.
Apropos, erinnert ihr euch noch an diese März-Aussage aus dem Mai dieses Jahres?
Die Spitzenverdiener in der sogenannten Reichensteuer, das ist ja auch schon dieser klassenkämpferische Ton, der allein in dieser Bezeichnung zum Ausdruck kommt, zahlen heute 45%, plus, wenn sie in der Kirche sind, Kirchensteuer, plus Solidaritätszuschlag. Das heißt, wir liegen in der Gesamtsteuerbelastung oben schon bei fast 50%. So, und da geht nicht mehr.
Nein? Doch.
Oh. Nur 2 Monate später, nämlich vergangene Woche, lesen wir auf dem Portal A Private Banking. Auf 47%. Die Bundesregierung erhöht Reichensteuer. Die Merz-Koalition einigt sich auf eine 2. Stufe der Reichensteuer. Ab 2028 gilt ein Steuersatz von 47% ab einem Einkommen von 280.000 Euro pro Jahr.
Kann man gut finden oder schlecht. Fakt ist aber, Merz findet das offenbar schlecht. Hat aber das Gegenteil versprochen. Und doch ist es jetzt so gekommen. SPD sei Dank.
Weißt du, wie ich die Reichensteuer gerne nenne? Gregor Gysi-Steuer. Denn der wird sie bezahlen. Denn der ist ja entweder der oder einer der 3 am besten verdienenden Bundestagsabgeordneten. Nun ja, schöne Grüße gehen raus an Sarah Wagenknecht. Die ist ja nicht mehr im Bundestag.
Richtig.
Aber Moment mal, Leute. Mit dem Geld werden ja dann auch kleine und mittlere Einkommen entlastet. Das hat der Olle Klingbeil sogar vorgerechnet. Und das steht auch so im Koalitionsausschuss und Beschluss. Zitat: In voller Wirkung ab 2028 kann eine berufstätige Familie mit 2 Kindern und einem zu versteuernden Einkommen von 60.000 Euro gegenüber heute um mehr als 600 Euro jährlich entlastet werden.
Entlastet ist ein echt schönes Wort. Da kommen also Alibaba, Lars und seine Räuber aus der Koalition und wollen einen Teil der Bevölkerung etwas weniger Einkommen wegnehmen als vorher. Und das nennen sie dann Entlastung. Aber gut, sie nennen Schulden ja auch Sondervermögen.
Ja, und diese Entlastung haben sie ja erst ermöglicht, indem sie anderen Menschen noch mehr weggenommen haben. Das darf man nie vergessen.
Das ist richtig.
Das funktioniert ja immer nach dem Prinzip, die anderen sind scheißegal. Hauptsache, wir geben es irgendwem. Und 600 Euro im Jahr sind 50 Euro im Monat. Das waren wie viel? 2 Personen mindestens in dem Haushalt, oder waren es 4?
4.
4 Personen, okay, 12,50 Euro pro Person wird entlastet. Und ich garantiere euch, das kommt an anderer Stelle sowieso wieder rauf, weil die CO2-Steuer...
Na, und noch mehr.
Und noch mehr, denn der Teufel der Entlastung steckt im Detail.
Ja.
Oder eher im Finanzministerium. Im ARD-Sommerinterview wird Klingbeils Rechnung mit der Realität konfrontiert.
Demnach sorgen alleine die steigenden Rentenbeiträge, die Sie nun planen, dafür, dass die Entlastung von 632 Euro auf 311 Euro mehr als halbiert wird. Und dann kommt noch neue Kapitalrente, Mehrausgaben für höhere Alkohol-, Tabak- und Zuckersteuer. Da bleibt doch am Ende nichts übrig oder kaum was.
Antwort Klingbeil im Sommerinterview. Wenn wir nichts tun, dann wird es für dieses Land ja noch schlimmer.
Nun ja, das halte ich für unwahrscheinlich. Weitere angekündigte Reformen sind: Die sachgrundlose Befristung für Arbeitnehmer wird ausgeweitet. Das klingt ganz schön technisch, wie du das hier beschreibst, Herr Jopper. Aber ich war ja schon befristet.
Ja.
Und da ist man 1 Jahr befristet und dann ist man noch 1 Jahr befristet. Und dann kann der Arbeitgeber sich entscheiden, wie es weitergeht mit dir. Und wenn du Pech hast, und das wird natürlich immer mal wieder gemacht, wirst du dann rausgeworfen.
Richtig.
Weil die Befristung ein Druckmittel des Arbeitgebers gegen den Arbeitnehmer ist. Wenn du hier aufmuckst, wenn du jetzt Betriebsratsarbeit machst, wenn du krank wirst, dann wirst du rausgeschmissen.
Es wird jetzt von 2 Jahre auf 4 Jahre erweitert.
Das ist wirklich eine echt heftige Änderung.
Ja, ja.
Das ist eine wirklich echt heftige Änderung.
Ja.
Und Bärbel Baas so, ich mache hier so Bärbel Baas Sachen. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Es wäre ja noch schlimmer gekommen, wenn wir Bärbel Baas nicht gehabt hätten. Das sagen die jetzt.
Ja, ja.
Gut, aber es kommt noch viel mehr. Also Die Befristung wird ausgeweitet, weniger Berichtspflichten und eine Vereinfachung der Steuererklärung.
Ja, da bin ich mal gespannt. Der Bierdeckel wird es wahrscheinlich nicht.
Nein, jetzt könnt ihr es doch machen.
Jetzt, bitte, ja.
Unser Finanzfritze. Wollt ihr doch immer den Bierdeckel machen. Wo ist denn der Bierdeckel? Oder war der schon damals eine scheiß Idee? Du!
Kommt drauf an, wie viele Striche drauf sind.
Der Mann an der Kamera hat mich gerade abgehalten, dass ich den als bezeichne. Aber das ist doch legal, oder nicht?
Ich weiß nicht. Bleib bei Pinocchio-Kanzler. Das ist okay. Aber die Details zu diesen Reformen, die sollen dann in den nächsten Monaten geklärt werden. Aber als wäre das alles noch nicht genug, gibt es dann noch die Abschaffung der telefonischen Krankschreibung. Außerdem sollen Arbeitnehmer nach dem Willen der Koalition bereits ab dem ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber vorlegen.
Könnte das nicht dazu führen, dass jetzt viel mehr Patienten den Arzt aufsuchen? Wenn es denn so kommt, befürchten die überlasteten Hausärzte übrigens den absoluten Super-GAU.
Naja, aber Friedrich Merz, der hat doch immer gesagt, die Deutschen gehen zu häufig zum Arzt.
Aber das wird doch durch die Reform dann noch schlimmer.
Ja, klar. Aber dann würde Friedrich Merz ja endlich mal Recht behalten.
Ich gehe davon aus, in dem Augenblick, wo erkennbar wird, dass wir damit auf dem richtigen Weg bleiben, wird auch die Zustimmung zur Bundesregierung steigen.
Wie viel Wahlkampfhilfe für die AfD willst du machen, Friedrich Merz? Ja, das ist es.
Und einen Punkt in dem Reformpaket haben wir noch gar nicht erwähnt. Der findet sich auch erst so ganz unten, Punkt 32 von insgesamt 34 Beschlüssen. Und der wurde in der Öffentlichkeit bisher leider kaum oder auch gar nicht besprochen.
In der Taz lesen wir: Abschottung als Prinzip. Die Bundesregierung möchte das Auskunftsrecht nach dem Informationsfreiheitsgesetz beschränken. Das ist keinesfalls nur für den Journalismus übel. Im Windschatten des Reformpakets holt die Bundesregierung zum großen Schlag gegen die Transparenz aus.
Bisher war das so, seit 2006, da können Journalisten oder auch ganz normale Bürger durch das Gesetz Informationen von Bundesbehörden erfragen. Das heißt, die Behörden müssen eigentlich grundsätzlich Akten, Gutachten oder andere amtliche Dokumente herausgeben. Ausnahme sind etwa personenbezogene Daten, Staats- oder Geschäftsgeheimnisse.
So wurden in der Vergangenheit unter anderem Informationen zur PKW-Maut oder auch zur Maskenbeschaffung während Corona bekannt. Die Unterlagen waren zwar oft geschwärzt, aber es war immerhin etwas. Künftig soll diese Herausgabe aber nicht mehr so einfach werden.
Ja, denn dann soll ein berechtigtes Interesse nachgewiesen werden. Was das konkret bedeutet, das ist noch nicht definiert. Früher, da konnte man sagen, bitte senden Sie mir alle Mails zwischen Ministerium X und Firma Y zu.
Künftig könnte es dann heißen, nein, warum denn?
Na, weil ich da was recherchieren möchte.
Was denn genau?
Das weiß ich ja nicht. Ich habe die Unterlagen ja noch nicht gelesen. Vielleicht gibt es ja Unregelmäßigkeiten.
Das reicht leider nicht. Sie müssen schon genau sagen, was Sie da finden wollen.
Kann ich ja nicht ohne die Unterlagen.
Ja, dann eben nicht. Ja, und weißt du, was das Problem ist? Fällt mir sofort auf. Als Journalist verstehst du sofort, was das Problem ist. Ja, wenn ich dem sagen muss, was ich recherchieren möchte, dann kann er ja dafür sorgen, dass ich das nicht finden kann.
Ganz genau.
Entweder weil er behauptet, es sei da nicht drin, oder weil er es verschwinden lässt, oder weil er mir die Freiheit gar nicht gibt.
Ganz genau. Unsere Bundesregierung. Erst Mist bauen und dann hoffen, dass es keiner merkt. Und dabei haben wir von den Milliardenausgaben für anstehende massive Aufrüstungen heute kaum gesprochen.
Und von den neuen Megasummen für die Ukraine, die jetzt beim NATO-Gipfel beschlossen wurden.
Ja. Und von dem neuen Megadeal für die deutsche Rüstungsindustrie. 12 kanadische U-Boote werden bei TKMS in Kiel produziert.
Oder von den Neuregelungen, die jetzt auf alle Reservisten im Land zukommen. Aber keine Sorge, das werden wir schon noch machen. Herr Joppa, dein Urlaub ist gestrichen.
Na toll. Aber das Bundeskabinett, das verabschieden wir jetzt gerne in die Sommerpause. Und die kann von mir aus auch bis zum Ende der Legislatur dauern. Und eine weltweite Kriegspause machen wir dann auch noch. Und damit wäre dann wirklich jedem geholfen.
Kulturpessimisten, Untergangspropheten, Nöler, Nörgler, Empörte, Berufskritiker, wegtreten.
Jawohl, Herr Merz, treten Sie gerne weg oder ab oder zurück. Und wir schreddern.
Ich freue mich schon so sehr auf Alice Weidel als Bundeskanzlerin. Unsere Zuschauer
auch.
Du bist schlagfertig, verdammt nochmal. Du bist wirklich schlagfertig. Aber unsere Zuschauer sind ja gebürtige Oppositionelle. Und die bleiben das ja auch wenn die Weidel Kanzlerin wird.
Ja.
Dann kann ich endlich meine 7 Millionen vorbereiteten Weidel-Witze raushauen. Keiner wird es mir übel nehmen.
Aber mal schauen. So, ich habe dir hier was von Welt rübergeholfen.
Ja, sehr schön, klasse. Welt. Amtsgericht verhängt Strafbefehl. Linken Abgeordnete sollen mehr als 50.000 Euro zahlen. Das Amtsgericht Stuttgart hat einen Strafbefehl gegen die linke Abgeordnete Gökay Akbulut erlassen. Sie hatte im Januar 2025 über einen Angriff auf sie in einem Zug berichtet. Doch dann wurden Zweifel an ihrer Version des Vorfalls laut.
Ja, und das Spannende ist, dass da auch ein ganz schlimmer Post entstanden ist. Da hat sie sich selbst gefilmt, da hatte hier so ein bisschen Blut und hat gesagt, ja, sie wurde in der Bahn nicht nur rassistisch beleidigt von Fußballfans, sondern es wurde auch mit einem Glas oder sowas geworfen. Und also das hat echt eine Runde damals gemacht. Und hat natürlich den Linken auch dazu nochmal gedient, gegen rechte Gewalt und gegen AfD aufzurufen. Das Problem ist, jetzt ist auch anhand von Zeugenaussagen und so weiter rausgekommen, sie hat angefangen, sie hat alle im Zug beleidigt und sie hat eine Flasche Wein geworfen. Unangenehm.
Ja, okay. War sie wahrscheinlich betrunken. Ich hoffe, sie hat die Flasche vorher ausgetrunken. Alles andere wäre wirklich kein Anstand.
Wenn die aus dem Bordbistro kommt, ist die auch echt Gold wert.
Ja, kann man sich aber leisten mit dem Gehalt der Bundestagsabgeordneten. Der Tagessatz wurde zu 430 Euro pro Tag festgelegt. Sie will aber den kleiner machen. Aber was ist denn jetzt mit dem Rassismusvorwurf?
Naja, sie ist Türkin.
Ja, okay, aber gab es einen rassistischen Vorfall gegen sie?
Also nicht, dass das jetzt belegt
wird. Also müssen wir davon ausgehen, dass die Deutsch-Türken Gökay Akbulut einen Rassismusvorwurf fingiert hat?
Mhm,
ja. Das ist aber schrecklich. Also das schredder ich jetzt.
Sehr, sehr gern. So. Ah, zweimal schreddern. Hält doch.
Ja.
Wunderbar. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Der Sommer, der nimmt so langsam wieder Fahrt auf. Einige von euch sind ja bereits in den Urlaub geflüchtet. Sei euch auch gegönnt. Aber Vorsicht, kann ganz schnell nach hinten losgehen, wenn euch an der Hotelbar oder im Planschpool plötzlich genau die Nasen begegnet, vor denen ihr aus Deutschland eigentlich fliehen wolltet.
Und da müssen die Urlauber, die Pech haben und jetzt in einem solchen Gebiet leider Urlaub gemacht haben, tatsächlich in die Quarantäne müssen. Das ist ja das Unangenehme und den schnellen Abbruch machen.
Abbruch, Abbruch! Mit Panikkalle im Ferienlager. Für mich absolute Höchststrafe. Da gehe ich freiwillig in die Quarantäne. Liebe Kontrafunkhörer, das war's für heute schon. Das Einzige, was ich Ihnen jetzt noch wünschen kann, ist Urlaub mit Dröge und Dröger im grünen Wahlkampf im Osten.
Gott, oh Gott.
Wenn Sie da keine Lust drauf haben, dann hören Sie doch einfach nächste Woche wieder Basta Berlin mit Folge 332. Ich bin dabei. Ich bin Benjamin Golme. Ich freue mich auf Sie.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort, Berlin braucht dringend eine Wende, Denken ist der neue Sport, denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten, bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.